Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Herzlich willkommen bei den Oberösterreichischen Nachrichten bei der 38. Ausgabe des Podcasts Geld und Leben. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Heute darf ich einen besonderen Gast begrüßen, der wohl als der bekannteste Wirtschaftshistoriker des Landes gilt. Professor Roman Sandgruber ist emeritierter Professor der Johannes Kepler Universität und Autor zahlreicher Bücher, unter anderem auch über den Vater Adolf Hitlers mit aufsehenerregenden neuen Erkenntnissen. Und er beschreibt in seiner Kolumne in den Oberösterreichischen Nachrichten Alltagsdinge aus historischer Sicht. Heute reden wir über das Geld. Und zwar darüber, warum wir mit Geld zahlen und warum Geld so wichtig ist. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Herzlich willkommen auch, ja. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Professor, seit wann zahlen denn die Menschen mit Geld?
Das kann man nicht so genau sagen, denn es kann praktisch alles als Geld verwendet werden, wenn es nur knapp ist. Okay. Denn das ist, glaube ich, das wesentlichste Kennzeichen dafür. Es muss also Geld auch einen Preis haben. Dann kann es auch als Preis für andere Güter fungieren. Und das kann schon vor 5.000 oder 10.000 Jahren passiert sein, als eigentlich der Handel wesentliche Formen angenommen hat und den simplen Tauschhandel überschritten hat.
Aber damals hat es noch keine Münzen gegeben, sondern da war die Rede von Muscheln und Schneckenhäusern. Wo hat man denn zuerst bezahlt? Weiß man das ungefähr?
Es konnte vieles als Geld fungieren. Natürlich die berühmten Muscheln, aber natürlich auch das Salz oder irgendwelche kostbare Steine, die man nicht überall gefunden hat. Also, und natürlich auch Getreide, Reis, sonstige, also Nahrungsmittel, vor allem auch Vieh. Auch Vieh konnte als Geld fungieren, nur ist es nicht besonders praktisch. Es hat ein Ablaufdatum, es ist nicht teilbar.
Man bringt schwer eine Geldtasche hinein. Ne?
Ja, genau. Aber es geht selber, wenn es Ochsen sind, von denen sich ja der Name herleitet. Also
Pecus Pecunia.
Das Rind.
Ja, genau. Kann man sagen, wann die ersten Münzen verwendet worden sind?
Die ersten Münzen sind etwa aus 600 vor Christus bekannt, aus dem kleinasiatischen Raum. Da ist das erfunden worden. Also der berühmte Krösus, der im Gold erstickt ist, dem schreibt man auch zu, den hat es ja wirklich auch gegeben, aber er ist nicht im Gold erstickt, aber in seiner Zeit beginnen die ersten Münzen.
Okay. Auch Alexander der Große hat, glaube ich, schon erkannt, dass Münzen gut sind und hat Münzen mit seinem Konterfei draufdrucken prägen lassen.
Ja, das ist dann auch üblich geworden, dass man also eben Münzen mit einem Erkennungszeichen, mit einem Hoheitssymbol versehen hat, um ihnen allgemeinere Gültigkeit und Anerkennung verleihen zu können. Und da eigneten sich natürlich in ganz besonderem Maße die Bildnisse von Herrschern.
Es gibt ja sehr viele Worte für Geld. Das Wort Geld kommt von Gilt. Das bedeutet, das lateinische Wort Pecunia leitet sich, wie gesagt, von Bucus, dem Ochsen, ab. Das lateinische Moneta ist heute noch geläufig mit Moneten und Money. Es hat also die Menschen immer in den vergangenen 2.500 Jahren doch sehr intensiv beschäftigt, das Thema Geld. Wann haben die Menschen in Österreich zu zahlen begonnen? Gibt es da Aufzeichnungen?
Ja, vielleicht noch zu Moneta. Das hängt mit der römischen Göttin Juno zusammen, die oben auf dem Kapitol verehrt wurde. Und dort war auch dann die Münzstätte. Und daher kommt dann das Wort Moneta, die Mahnerin, auch Monere, also das Mahnen für Münzen in Gebrauch. Und das deutsche Wort Münze leitet sich ja auch von Moneten her. Also das ist sozusagen also eine lange Geschichte. Im österreichischen Raum kommen Münzen natürlich einerseits schon in römischer Zeit vor. Da findet man viele, auch aus der römischen Zeit in Oberösterreich sind Münzen eine wichtige Quelle. Aus keltischer Zeit findet man sie auch. Also das heißt, es gibt Münzen im österreichischen Raum schon sehr, sehr lang, aber dann quasi in den Vorläufern des heutigen Österreich kommt das irgendwo im Frühmittelalter, sind schon Münzen im Umlauf und kennt man aus der Raffelstädter Zollordnung natürlich Angaben für Münzen, Denare, also Pfennige etc. Und dann kommt es allmählich zu einer Münzprägung, auch im Hochmittelalter. Und dann sind also dann das karolingische Münzsystem, wo eben überall also dann Silbermünzen geprägt wurden. Und wenn man große Beträge gebraucht hat, hat man entweder mit Barren gezahlt, Silberbarren, oder mit Goldstücken und hat also dann auch natürlich Goldmünzen irgendwo mal zu prägen begonnen. Also die Byzantiner haben das lange schon gehabt und dann hat man auch im mitteleuropäischen Raum allmählich Gulden, goldene Münzen zu prägen begonnen, wobei dann der Gulden in späterer Zeit eben eine Silbermünze war und keine Goldmünze. Das ist vielleicht ein bisschen auch die Komik der Bezeichnungen.
Mhm. Johann Nestor hat einmal geschrieben, die Phöniker haben das Geld erfunden, aber warum so wenig? Also Sie haben schon eingangs angesprochen, dass also Geld etwas mit Verknappung zu tun hat und die Menschen haben auch immer das Gefühl, sie haben zu wenig davon. Ist das etwas, das sich durch die ganze Geschichte zieht?
Natürlich. Natürlich hat einerseits Nestor geirrt. Die Phönizier haben es nicht erfunden, es waren die Griechen, aber er hat natürlich das richtig gesehen, Geld muss knapp sein. Es darf nicht im Überfluss vorhanden sein, sonst führt es zur Entwertung des Gelds. Also es ist also immer eigentlich das Kennzeichen des Geldes, dass es etwas Knappes sein muss, dass man nicht beliebig vermehren kann oder dass am besten man überhaupt stabil hält. Aber es ist natürlich mit dem Geld immer das Problem verbunden. Es muss knapp sein, aber es kann natürlich vermehrt werden, entweder durch eine falsche Geldpolitik oder auch durch Geldfälscher etc. Also sozusagen die Geldmenge und ein Geldwert stabil zu halten, ist eine der größten Herausforderungen der Geldpolitik.
Bleiben wir gleich bei diesem Thema und der Frage, wer denn überhaupt Geld prägen oder drucken kann. War das immer schon ein Privileg der Herrscher?
Es war einerseits ein Privileg natürlich der Herrscher, die also eben also die Macht hatten, Geld also dann also auszugeben, Münzen zu prägen, drum also auch dann ihre Bildnisse drauf. Also die Münzstätten sind privilegierte Orte, die also dann natürlich auch gewährleisten sollten, wenn die Münzen auf Edelmetall basieren, dass der Metallgehalt stimmt, dass man sich auf den verlassen kann. Das ist ja der Sinn. Also dann auch der Prägung von Münzen, dass man nicht extra immer wieder abwiegen muss, wie viel Metall ist da schon drinnen, sondern dass man sich darauf verlassen kann. Das ist ein bestimmter Wert mit einem bestimmten Edelmetallgehalt. Aber dann geht man ja über, zunehmend das Edelmetall durch Papier zu ersetzen. Das beginnt im Weltmaßstab sehr, sehr früh. Die Chinesen haben das Papiergeld erfunden. Die hatten ja 3 verschiedene Geldsorten im Umlauf. Einerseits Reis als Warengeld, andererseits Münzen, die berühmten Kaixas, diese durchlöcherten Münzstücke, die man manchmal bei alten Bildern von chinesischen und orientalischen Händlern sieht. Und das dritte war Papiergeld. Aber im europäischen Raum fängt Papiergeld erst im 17. Jahrhundert an. Und die erste Bank, die Papiergeld ausgegeben hat, ist die Schwedische Reichsbank gewesen. Interessanterweise. Und dann haben es natürlich haben es andere Banken auch begonnen, eben Papiergeld auszugeben, das also abgesichert ist durch entsprechende Depots und durch Umwechselverpflichtungen. Noch lange war natürlich auf den englischen Pfundnoten aufgedruckt, wie viel Silber man dafür eintauschen konnte, also die fixe Relation zueinander. Das heißt, das Papiergeld ersetzt schrittweise das Münzgeld, weil natürlich Münzgeld gewisse Nachteile hat. Einerseits nutzt es sich ab, was bei Papiergeld auch der Fall ist, aber Papiergeld ist leicht nachzudrucken. Und andererseits ist es also auch in der Transportfähigkeit besser. Da hat man sich im Mittelalter mit Wechseln beholfen. Also die konnten natürlich auch leichter transportiert werden, denn es war ja dann doch relativ schwierig und gefährlich, einen größeren Münzbetrag zu transportieren. Und da war natürlich die Umstellung auf Papiergeld sehr, sehr sinnvoll. Die Staaten als Sicherer des Papiergelds und des Papierwerts beginnen im 18. Jahrhundert. Da tritt dann allmählich also der Staat als auch Herr über das Papiergeld ein und sind natürlich lange Zeit sind dann zwei verschiedene Geldsorten im Umlauf. Auch in Österreich, es ist Münzgeld im Umlauf und Papiergeld im Umlauf, das dann zueinander auch einen Kurs entwickelt, weil also die Staaten natürlich sehr rasch der Verlockung erlegen sind, mehr Papiergeld zu drucken, weil es so einfach ist.
Und dann sind wir beim Thema Inflation.
Ja.
Genau. Also das heißt, die Herrscher hatten auf der einen Seite meistens die Gelegenheit, Geld zu drucken. Wenn es aber zu viel geworden ist, dann ist das Geld weniger wert geworden. Und meistens ist das wahrscheinlich in Kriegszeiten passiert, wo man Geld für Waffen gebraucht hat, oder?
Das schönste Beispiel ist ja Johann Wolfgang von Goethe im Faust II, wo er die schöne Szene, der Teufel zeigt dem Faust, wie man für den Kaiser Geld schöpfen kann mit Papiergeld. Mhm. Und ist eigentlich die literarische Umsetzung des Papiergeldmotivs und eigentlich das Papiergeld als Geschöpf des Teufels. Und das ist natürlich einerseits, kommt dann die Frage, wie einerseits hält man die Menge einigermaßen stabil, damit es nicht zu einer Inflation kommt. Andererseits, wie schützt man sich gegen Fälscher? Wobei man gegen Fälscher auch bei Münzen nicht gesichert ist.
Und die Geschichte der Fälschung ist wahrscheinlich fast so alt wie die Geschichte des Geldes, oder?
Natürlich, weil also in den Münzen kann man natürlich den Edelmetallgehalt verringern und verfälschen. Oder man kann von den Münzen was herunterzwicken. Darum haben wir bis heute in den meisten Münzen eine Rändelung, um das Herunterzwicken von kleinen Teilen Silber erkennbar zu machen. Aha, da hat jemand dran manipuliert. Das ist also eine Münze, die nicht mehr den vollen Gehalt an Silber oder Gold hat. Das hat es ja gegeben. Und das, vor allem im 17. Jahrhundert war das dann die berühmte Kipper- und Wipper-Inflation, wo man also eben von den Münzen heruntergekippt hat mit einer Schere, und das hat also zu einer großen Inflation im 30-jährigen Krieg geführt, und dann hat man die Rändelung erfunden, und seither haben wir also etwas fälschungssicherere Münzen. Beim Papiergeld ist das also noch viel leichter, da was zu verfälschen, und man hat also dann also natürlich versucht, die Drucktechniken zunehmend zu verbessern, um damit fälschungssicherere Banknoten zu erreichen.
Aber Geld zu stabilisieren, den Geldwert zu stabilisieren, ist auf längere Frist eigentlich nie wirklich gelungen. Oder gibt es da Beispiele dafür?
Ja, man kann also den Geldwert ja nicht wirklich ganz stabilisieren. Denn der Geldwert ist natürlich von zwei Seiten beeinflussbar, wenn man die berühmte Geldgleichung sich vorstellt. Es ist einerseits die Geldmenge und andererseits die Warenmenge. Auf der anderen Seite, wenn die Waren knapper werden, steigen die Preise. Und wenn das Geld mehr wird, steigen auch die Preise. Und dann kommt natürlich noch ein dritter Mechanismus zum Tragen, die Umlaufgeschwindigkeit. Wenn die Leute draufkommen, der Geldwert verschlechtert sich, es steigen die Preise, kann die Umlaufgeschwindigkeit steigen. Und das erhöht natürlich dann weiter den Druck auf die Inflation. Mhm. Also das heißt, Inflation kann zu einem Selbstläufer werden.
Mhm. Und dann galoppiert sie dahin. Ja.
Galoppiert, ja.
Ja, genau. Herr Professor, Österreich hatte ganz viele verschiedene Währungen, weil wir haben jetzt seit ungefähr gut 20 Jahren den Euro. Wir hatten fast 80 Jahre den Schilling, aber auch, gab davor auch viele andere Währungen. Welche Währungen gab es da in Österreich?
Naja, am Anfang war es also das karolingische Münzsystem. Das ist eben also Pfund und Pfennig und dazwischen Schillinge, wobei eigentlich ausgeprägt wurden nur Pfennige. Also, und ein Pfund waren 240 Pfennige und dazwischen hat man noch als Maßeinheit auch Schillinge, auch im Mittelalter schon benutzt. Aber es wird keinen einzigen Numismatiker geben, der Ihnen zeigen könnte, einen mittelalterlichen Schilling.
Warum ist das so?
Weil man den nur als Zähleinheit verwendet hat. Ein Dutzend oder 20 Pfennige gibt ein Schilling und 240 Pfennige gibt ein Pfund. Auch auf Pfund hat man nicht ausgeprägt, aber Pfund konnte man abwägen und hat gesagt, also das ist ein Pfund Silber. Also das heißt, das ist das eigentlich das karolingische Münzsystem, das das ganze Mittelalter über im Gebrauch war, wobei man also dann verschiedene Größeneinheiten eingeführt hat. Den Groschen, das war eine große Münze, der Herr Groschen, also 3 oder 4 Pfennige macht einen Groschen, oder Heller, das waren also Münzen, die in Hall, in Schwäbisch Hall geprägt wurden, aber dann also auch eine bestimmte Zähleinheit darstellten, aber die wurden schon ausgeprägt. Groschen wurden ausgeprägt und Heller wurden ausgeprägt, und dann hat man, ist man dann überhaupt Gulden, den Gulden auszuprägen, der dann also auch in einem bestimmten Verhältnis zum Pfennig und Pfund gestanden ist. Also, und da gibt's dann also ungeheuer viele Namen für einzelne Geldeinheiten, Stüber und was weiß ich alles. Also, es ist eine, sozusagen, das Münzsystem ist dann sehr verwirrend geworden, bis man dann also eben das wieder vereinheitlicht hat, und in Österreich ist dann über lange Zeit waren Gulden und Kreuzer dann die vorherrschende Währungseinheit, schon unter Maria Theresia und bis eigentlich 1890. Da war also bis dorthin, wobei zuerst bis 1859 oder 58 war ein Gulden 60 Kreuzer. Und dann hat man umgestellt auf das bequemere Dezimalsystem, ein Gulden 100 Kreuzer und 18, das waren aber Silbermünzen und Silbergeld. Und 1890 hat man dann auf die Goldwährung umgestellt, und um das also auch klar zum Ausdruck bringen zu können, hat man also statt Gulden Kronen dann als neue Währungseinheit eingeführt, eine Krone 100 Heller, wobei die Relation zu den vorherrschenden Gulden so war, eine Krone ist ein halber Gulden. Also dass man auch bequem umrechnen konnte, in dieser Zeit zwischen 1890 und 1900 ist beides irgendwo in Verwendung gewesen, und dann war nur mehr Krone und Heller. Das geht bis 1924. Da rutscht die Rieseninflation hinein, die durch den Ersten Weltkrieg und verursacht wird und den Zerfall der Habsburger Monarchie. Und dann geht Österreich von der Kronenwährung ab zum Schilling, während interessanterweise die Tschechen bis heute bei der Kronenwährung geblieben sind, Kronen und Heller, als Bezeichnung für ihr Geldsystem. Das ist auch irgendwie auffällig, denn die Tschechen haben eigentlich die Monarchie ziemlich abgelehnt, aber das Währungssystem beibehalten.
Der Schilling war also eigentlich eine Notwährung, kann man das so sagen, um das notleidende Wirtschaftssystem wieder auf neue Füße zu stellen?
Ja, der Schilling war eigentlich nur ein Symbol dafür, es ist ein Neuanfang. Man stoppt die Inflation, das hätte man ohne weiteres auch mit Krone und Heller machen können, und hat es auch gemacht, denn sozusagen das ist die Stabilisierung war schon vor der offiziellen Einführung des Schillings 1924, also wir haben wir jetzt gerade im Dezember, also 2024, 100 Jahre offiziell Schilling. Ich meine, inzwischen ist er auch nicht mehr da, der Schilling, aber es war sozusagen das Symbol. Wir fangen jetzt ganz neu an mit Schilling, wobei natürlich sehr umstritten war, welchen Namen gibt man dem, gibt man dem. Manche haben gesagt, Alpendollar wäre eigentlich ein schöner Name. Andere haben also für Daler plädiert, also ein alter österreichischer Währungsname und so fort. Aber man hat dann interessanterweise Schilling gewählt, der eigentlich schon lange nicht mehr üblich war. Mhm. Aber im Mittelalter bei uns als Bezeichnung üblich war.
Der Name Dollar ist ja aus dem Tschechischen gekommen und hat sich dann aber in Amerika durchgesetzt.
Der Name Dollar kommt eigentlich aus dem Deutschen.
Ja?
Thaler. Joachimsthal, mhm. also das große Silbervorkommen in Böhmen. Aber es war sozusagen eine gängige, weit umlaufende Notenbezeichnung, also Währungsbezeichnung, der Thaler. Auch bei uns sehr, sehr üblich, aber ist an sich ein deutsches Wort Tal. Mhm. Und ist dann natürlich interessanterweise nach Amerika gekommen. Also es ist ja, der Weg geht über Karl V., also das ist die Zeit, wo also Amerika entdeckt und erschlossen wird. Und das Symbol Karls V. war Gibraltar und die zwei Säulen des Herkules. Und wenn Sie sich das Dollar-Notensystem-Symbol nehmen, das sind die zwei senkrechten Schrägstriche und das herumgeflochtene Band. Also das Symbolband, das ist also das Symbol, das war das Symbol Karls V. Plus Ultra. Über die Säulen des Herkules hinaus. Das war mehr und darüber hinaus. Und das ist eigentlich für den Dollar geblieben. Also der kommt natürlich sehr stark aus dem österreichischen oder habsburgischen Raum, wird nach Amerika verflachtet, in Mexiko vor allem natürlich, wo die Silbervorkommen waren und dann auch von den USA übernommen und wird zum Dollar.
Und seit wann gibt es eigentlich Wechselkurse zwischen den Währungen der verschiedenen Staaten? Wann hat sich das herausentwickelt oder hat man früher über die Grenzen hinweg nur mit Gold bezahlt oder wie kann man sich das vorstellen?
Wechselkurse musste es immer geben, weil man ja verschiedene Währungssorten hatte, schon in der Urgeschichte. Man musste zwischen Salz und Silber oder zwischen allen möglichen eben wechseln und hat dann also da eben also auch, haben sich Kurse entwickelt. Und im Mittelalter war das Geldwechseln etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn da so viele unterschiedliche Münzen im Umlauf sind, dann ist der Geldwechsler also etwas ganz Entscheidendes. Oft waren das dann die Juden und das hat natürlich dann also eben auch den Antisemitismus befördert, die Geldwechsler betrügen oder, also das ist also alles eine sehr vermengte Geschichte, aber das Geldwechseln ist sehr, sehr alt und es hat sich natürlich dann allmählich herausgebildet, Wechselkurse aufzuzeichnen, sodass man also weiß, wenn ich also da einen hamburgischen Taler habe und einen österreichischen Gulden, dann haben die zueinander üblicherweise diesen Kurs, wenn sie nicht gefälscht sind. Also, und das heißt also, dann kommen die Wechselkurse und im 19. Jahrhundert ist das dann schon sehr stabilisiert und sehr institutionalisiert. An den Börsen wird gewechselt und damit sozusagen hat man entsprechende Wechselkurse, auf die man auch vertrauen kann, die sich aber auch sehr rasch ändern konnten mit sich ändernden Edelmetallpreisen, mit ändernder Geldpolitik der einzelnen Münzherren und Geldherren, also überall. Also das heißt, Wechselkurse sind etwas, das eigentlich zum Geldwesen dazugehört.
Mhm. Wir haben zum Dollar schon gesprochen. Benjamin Franklin gilt in den USA als der Begründer des Papiergelddrucks und er hat gesagt, Papiergeld ist Ausdruck von Freiheit. Im Gegensatz dazu sind Münzen Ausdruck des Despotentums gewesen. Wissen Sie, warum er zu diesem Schluss kam?
Naja, Benjamin Franklin war vom Beruf ein Drucker. Er hat also einerseits sich immer wieder damit experimentiert, fälschungssichere Banknoten zu drucken. War dadurch dabei auch durchaus erfolgreich und hat da also verschiedene Druckverfahren entwickelt. Andererseits war das Problem der sich entwickelnden Vereinigten Staaten, im Geldwesen von England abhängig zu sein. Und man wollte sich von England loslösen und eine Möglichkeit, sich loslösen zu können, war Papiergeld und das Drucken von Papiergeld. Und darum gilt Benjamin Franklin als einer der Begründer des amerikanischen Dollars. Und er ist ja heute noch dadurch ausgezeichnet, dass auf der größten amerikanischen Geldnote, dem 100-Dollar-Schein, ist sein Bild drauf. Also das heißt, Benjamin Franklin genießt in den USA immer noch große Verehrung, nicht nur als Erfinder des Blitzableiters, sondern auch als Begründer etwas fälschungssicherer Banknoten. Ganz fälschungssicher sind die bis heute nicht.
Okay, aber ziemlich. Also die Euro-Banknoten sind momentan schon von sehr hohem Niveau, habe ich
gesehen. Sehr hohem Niveau, aber es gibt auch immer noch Fälschungen.
So ist es.
20, glaube ich, Euro.
Sehr gefährlich. Ja. Herr Professor, der Wert einer Währung bemisst sich ja an der Kaufkraft, also was bekomme ich dafür? Und wenn man sich über die Geschichte die inflationsbereinigten Preise ansieht, dann sieht man sehr unterschiedliche Wertigkeiten für Produkte. Ich habe mir eine Liste herausgesucht. Ein Huhn zum Beispiel war vor 250 Jahren vergleichsweise in Österreich wesentlich teurer als heute. Schaffleisch, Wein und Brot dagegen deutlich billiger. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Zeit, wo waren irgendwann einmal aus Sicht der Bürger billig waren?
Ja, billig sind immer jene Waren, die keinen Preis haben. Die Luft ist billig und Wasser war vielleicht lange Zeit sehr, sehr billig, hat heute einen Preis oder zumindest in den meisten Situationen einen Preis. Eigentlich, der Preis ist natürlich abhängig von der Knappheit. Ob Produkte knapp sind und irgendwo in welcher Menge produziert werden. In der frühen Neuzeit war in der Regel Fleisch eher billiger im Verhältnis zu Getreide, weil das Fleisch, konkret die ungarischen Ochsen, selber auf den Wiener Markt gegangen sind oder getrieben worden sind, während das Getreide relativ mühsam zu transportieren war. Hängt also die Knappheit immer von den Produktionsumständen ab. Ob etwas billig oder etwas teuer ist. Heute ist Schweinefleisch wieder sehr, sehr billig, weil es mit zugeführten Futtermitteln aus Drittländern erzeugt werden kann. Also das heißt, also es ist immer eigentlich die Relation der einzelnen Waren zueinander sind von den Produktionsbedingungen und Knappheitsverhältnissen abhängig und vom technischen Fortschritt. Das gesamte Preisniveau hat andere Ursachen. Das ist von der Geldmenge abhängig.
Ist klar. Herr Professor, ich bedanke mich sehr herzlich für die Weltreise durch die Geschichte des Geldes. Ich freue mich, dass Sie auch in der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei sind. Dann reden wir über die Geschichte des Euro. Bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.